Vielen Dank an ja, Stefanie, an Valeska und Herrn Bäckste für die Einladung. Vielen Dank auch an Boris Nisloni, dass wir heute zu dritt hier sitzen und dieses Gespräch führen. Ja, bevor wir mit der ersten Frage oder mit dem Gespräch beginnen, möchte ich Boris Nisloni kurz vorstellen. Er ist Performance-Künstler sowie Sammler und Archivar seines eigenen Performance-Archivs, die Schwarze Lade, das sich hier in Köln befindet. Und ja, Boris Nisloni, ursprünglich als Maler ausgebildet, realisiert seit Ende der 70er Jahre Performances. Hier einfach mal beispielhaft drei Fotos von Performances. 1977 hat er in Hamburg das Künstlerhaus Hamburg mitbegründet und 1978 den kleinen Ausstellungsraum, wo schon sehr früh regelmäßig Performances gezeigt wurden, ähnlich wie die Moltkerei-Werkstatt hier in Köln, wo ab 1981 geführt von Elisabeth Jappe und Alfons Kries Performances realisiert werden konnten. Boris Nisloni interessiert sich seit den Anfängen seiner Performance-Tätigkeit für kollektive und kooperative künstlerische Praktiken sowie Kommunikation und hierarchische Zusammenarbeit. Und so ist er an unterschiedlichen Netzwerken und Kollektiven beteiligt, bei denen er vielfach auch der Impulsgeber war, wie eben auch hier zu sehen ist. Hier haben wir uns auch für kollektive Arbeiten entschieden. Und das älteste Kollektiv, an dem er beteiligt ist, das ist Black Market International. Diese Kooperation existiert seit 30 Jahren und feiert dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum. Dann weiter ASA European oder Epizentrum, wo es darum geht, inwiefern künstlerische Aktionen als Dienstleistung, als Service verstanden werden können. Oder auch Persche, eine relativ junge Gruppe, an der Studenten oder ehemalige Studierende der KHM beteiligt sind. Und ja, ihn interessieren nicht nur internationale Vernetzungen und Kooperationen, sondern vor allem auch generationenverbindende, wie sich zum Beispiel eben bei Persche zeigt. Und das nur ganz kurz im Hintergrund, da können wir auch gerne später, dann, wenn Sie Fragen haben, noch wieder darauf zurückkommen. Aber wir würden jetzt historisch einfach mal anfangen mit der Entstehung des Archivs. Also 1981 haben Sie hier in Stuttgart das einmonatige Projekt Das Konzil realisiert und im Anschluss daraus wurde quasi die Urform der Schwarzen Lade für Sie in gewisser Weise notwendig. Und da würde uns interessieren, oder vor allem das Publikum vermutlich, inwiefern, also was müssen wir uns unter diesem Projekt Das Konzil vorstellen? Und ja, was war die Schwarze Lade ursprünglich? Die sehen wir ja hier jetzt erstmal nicht, sondern eher das, was es heute geworden ist. Ja, legen Sie einfach los.
Okay, einer der frühen Sätze, den muss ich korrigieren, weil es für mich ein sehr wesentlicher Faktor ist, zu sagen, dass die Schwarze Lade oder das, was ich jetzt Archiv nennen würde, nicht meins ist. Dieser Besitzanspruch, dieses Denken über einen Besitz ist nicht, sondern das Ganze ist im Sinne eines Netzwerks über ja, mehr als 30 Jahre gewachsen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Angefangen hat alles im Grunde etwas früher, also nicht nur 1981, sondern angefangen hat alles Mitte der 70er. Da hatte ich ein ganz kleines Problem, nachdem ich ein Kunststudium hinter mich hatte und ich damit nicht ganz zurechtkam, was das meint, jetzt Künstler zu sein. Da mir ein paar Gedanken durch den Kopf gingen und eine Frage ganz wichtig wurde. Was ist das oder wie ist es zu denken, dass etwas zu interpretieren, dass etwas so einen Namen bekommt, dass ich kann damit nicht mehr zurecht. Und das konkretisierte sich denn in einem Faktor und ich sagte, okay, mich interessieren kommunizierende Röhren und dann mit einer gewissen Arroganz als junger Mensch hatte ich gesagt, ich nenne das kommunizierendes Röhrenarchiv. Das bestand aus Kasten mit Karteikarten, mit dem ich aber, und das ist das ganz Wichtige, zwei wesentliche Punkte verband. Der erste Punkt war, wie tausche ich mit Menschen Informationen? Und was ist dann die Information, die tauschbar ist? Und der zweite Faktor, und der ist auch fast noch der wichtige, dass das Tauschen der Informationen einen gewissen Ort braucht. Und dieser Ort muss anders definiert werden als nur in so einem Kasten oder wie sie später in großen Regalen, sondern dieser Ort ist die Begegnung. Und diese Begegnung, die das, was da geschieht, ist auch die Frage der Gabe. Das heißt, was kann ich nehmen, was ist zu geben? Und wie sieht die Begegnung in dem Sinne aus, als offenes System? Das heißt, wie muss ich Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen zusammenkommen und in dem Zusammenkommen dann auf Informationen zurückgreifen können, auf Kästen, wo Dinge drin sind. Und mit diese Begegnung zwischen den geschriebenen, sichtbaren Sachen, mit dem sich zeigen im Sinne der Gabe, im Sinne der Begegnung, sich zeigen. Ich mache da auch einen großen Unterschied zwischen Leib und Körper. Der Leib zeigt sich und der Körper spricht. Und da gibt es eben, der Leib hat, kann man nicht als Archiv, es ist viel mehr, weit über Archivgedanken hinaus, ein Potenzial, ein gewisses Potenzial, was vergrößert wird durch die Begegnung, durch das Zusammenkommen. Das heißt, es fing dann ab der Mitte der 70er Jahren das Einladen der Leute. Und eines dieser Faktoren dieses Einladens war dann 1981, wo aufgrund der Jahre vorher eine andere Frage so brennend wurde, nämlich die Frage, dass ganz, ganz viele Leute über etwas sprachen, was sie im Kopf haben, sogar so mit Intention. Und dann fragte ich sie, und wie sieht deine Arbeit aus? Wie kann ein Kunstwerk, wie du es nennst, von dir sein, wenn du das denkst? Und da war so ein großer Bruch. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich mal die Leute zusammenbringen. Und das nannte ich eben das Konzil. 70 Leute sind da, einen Monat zusammen, jeden Tag 24 Stunden. Und da ging es um die Auseinandersetzung, wie ist das, was man denkt, wie zeigt sich das dann im Sinne des Tuns? Und was ist daraus zu lernen im Sinne einer zukünftigen Form künstlerischer Praxis, theoretischen Denkens? Und das war dann 30 Tage. Gut. Weil man, wenn ich jetzt nur über das sprechen würde, was da alles an Themen aufgekommen sind, über Werkzeugbegriffe, über was heißt Werkzeug, was, da würden wir nur über das sprechen. Ne?
Das stimmt. Okay, also 30 Tage, ein Zusammenkommen von insgesamt 70 Personen. Und da wurde nicht nur gesprochen, sondern es kam auch Material zusammen, das eben im Anschluss nicht vernichtet werden sollte oder was im Anschluss dann nicht egal war, sondern das wollten sie aufbewahren, das brauchte einen Ort und haben das zusammengefügt eben in diese, wie sie es nannten, schwarze Lade, die dann zukünftig eben mitgenommen werden sollte zum nächsten Treffen, wo wieder darauf zurückgegriffen werden konnte, die weiter wuchs.
Im Grunde dieser Erweiterung, die ich vorher gesagt habe, wie sieht ein Raum aus oder wie sieht ein Ort aus, der in sich ganz, ganz offen, wo etwas geschieht, wo Begegnungen zwischen materiellen, ideellen, mentalen Dingen, wo diese Begegnungen zusammenkommen und Dinge entstehen. Das heißt, diese Kontinuität, dieser Prozess des immer weitergehens und weiterentwickelns war eine ganz gewisse Wichtigkeit, die wir gesagt haben, okay, das war das Konzil 1, das Konzil 2 war das 1982, das heißt, es ging einfach immer weiter, das wollten wir und was machen wir mit dem Material? Und da gab es dann eine Idee, die ganz verrückt war, die wir aber natürlich nicht realisieren wollten. Wir haben gesagt, okay, wir verlangen dafür viel Geld. Dafür kaufen wir Hans im Glück, einen Goldklumpen. Und wenn wir den präsentieren, dafür kriegen wir das Geld, die nächsten Treffen zu finanzieren. Natürlich ist das gut gesponnen. Am Ende stand das raus, ein bisschen mit dem Hinweis, dass es ja mal bei den Israeliten so eine Art tragbare Batterie gab, die Bundeslade. Dass das aber wäre, dass man dieses Material, was sich da drin sammelt, plus der Intention, dass es weitergehen soll, alles zusammen wie ein energetischer Behälter, wie eine energetische Batterie von Treffen zu Treffen weitergeht. Das heißt, Wir entschieden uns für eine schwarze, tragbare Lade. Und wie es darum ging, dass man sagte, ja, wer macht das, haben sie alle mich angeguckt. Ich war nicht daran interessiert, es zu tun. Ich bin auch kein Archivar vom Beruf aus. Aber dann hatte ich das Ding in der Hand und dann wurde es halt getan. Das war, fand ich, eine Verpflichtung im Sinne der Gabe weiterzugeben.
Und wie müssen wir uns dieses Material vorstellen, das ursprünglich eingegangen ist und das ja in gewisser Weise, auch wenn nicht intendiert anfänglich, dieses Ganze, was wir hier sehen, ausgelöst haben?
Wenn man klassische Archivbegriffe nehmen würde, würde man sagen, es waren Relikte von verschiedenen Performancen. Mhm. Es waren kleine Kunstwerke, die so im Laufe der Zeit entstanden sind. Es waren 80 Tonbänder, die über die Gespräche des ganzen Monats, die wurden alle aufgenommen. Es gab Videos, es gab Briefe, Konzepte von den verschiedenen Leuten, die da anwesend waren. Alles zusammen, es gab einen Fußball, gerne, viele Leute haben gern Fußball gespielt. Also auch solche Sachen, die alles zusammen war dann auf einmal so ein Potenzial. Das finde ich einen ganz wichtigen Begriff durchgängig jetzt. Deshalb spreche ich nicht so gern vom Archivar gut oder so etwas, sondern ich spreche von einem Potenzial. Verschiedenen Darstellungen, verschiedene Medien.
Und also müssen wir uns das so vorstellen, dass anfänglich das Material aus diesen regelmäßigen oder Treffen gewachsen ist, immer mehr dazu kam, haben vielleicht auch andere Personen Material noch reingegeben. Ja. Das ist einfach, irgendwann war es ja offenbar auch größer als jetzt so ein transportierbarer Kasten.
Ja.
Und also wann kam so ein Bruch, dass auch Sie selber aktiv angefangen haben, das als Archiv zu begreifen und darüber hinaus systematisch zu sammeln?
Im Grunde habe ich schon systematisch weitergesammelt, aber es wuchs damals relativ langsam, weil es immer nur von Treffen zu Treffen ging und noch nicht so viele Leute dazu kamen. Aber trotzdem hat es sich von, man kann sagen, von 1984 bis 1990, kann man sagen, sind es dann 6 Kästen auf einmal gewesen. Und das Transportieren wurde immer schwieriger, sodass auch die Frage auf einmal wichtig war, es braucht auf einmal einen definitiven Ort, was natürlich eine ganze Menge, vorher war ich sehr nomadisch, weil das auch ein wichtiges Prinzip war, zum die ganzen internationalen Leute besuchen, die Netzwerke, das heißt, man musste sehr nomadisch dabei sein, dass es auf einmal sagt, da muss ein Ort geben, es muss einen Ort geben, wo die schwarze Lade steht. Und das war ungefähr 1990. Und es explodierte dann auch in dieser Zeit verrückterweise die Kommunikation mit ganz vielen neuen Leuten, die also reinkamen, weil wir auch dann Organisationen wie, kam auf einmal mit Leuten zusammen, die sagten, komm, wir müssen das machen, wir müssen noch das. Und wir haben das dann getan. Und auf einmal standen mehr theoretische Fragen an. Die waren bis 1990 nicht ganz so wichtig. Ne? Die waren, liefen auf diesem einen, dieser einen Schiene der Theorie, aber die andere, die es organisieren, die Leute praktisch zusammenbringen, erstmal sehr parallel laufen. Auf einmal kam das mehr zusammen und dann kamen die ersten Fragen auf einmal, wo ich sagte, du sprichst über Performance, was meinst du? Was meinst du, wenn du über Performance sprichst? Und dann bekam ich irgendwie meistens Märchen erzählt und da habe ich gesagt, wie ist das zu denken, wenn du so und so drüber sprichst? Und da fiel mir auf, dass da irgendwie etwas schief läuft. Und die Entscheidung natürlich von solchen Sachen, bin ich ganz schnell, habe gesagt, okay, habe eine Konferenz mitentwickelt. Bis jetzt haben wir 15 Konferenzen gemacht, die thematisch aus der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Leuten entstehen und in Kooperation mit verschiedenen. Es waren also immer irgendwelche Organisationen, die daran mitbeteiligt waren, die das mitgetragen haben. Und wir waren die Frage, ja, okay, bin ich das Archiv durchgegangen, was gibt es? Und auf einmal fand ich raus, dass ich 160 Definitionen hatte. Dann habe ich im Internet geschaut und fand dann jemand, der sich mit Kontext beschäftigt. Ich wusste, dass ich die Begriffe mit den Leuten, den Namen, die Zusammenhänge irgendwie in einen Kontext bringen muss. Wie, wusste ich noch nicht genau. Ich habe dann erstmal nur das Material im Sinne von Listen rausgeholt. Und dann habe ich mit diesem Mann, den ich im Internet gefunden habe, eine weitere Gabe, aus dem Material, aus diesem Potenzial heraus, eine sichtbare Gabe, das Diagramm über Performance Art und die Begrifflichkeit.
Ich weiß nicht, kommen wir darauf vielleicht später nochmal zurück.
Ja, und sprechen wir erstmal
darüber, was in dem Archiv sich überhaupt befindet. Also Sie haben ja gerade dargestellt, dass das eher zufällig zu Ihnen gekommen ist, dieses Archiv, und Sie das nicht unbedingt an sich reißen wollten. Aber trotzdem haben Sie dann einfach weitergemacht und weitergesammelt und bestimmte Entscheidungen getroffen und bestimmte Dinge gesammelt, bestimmte Dinge nicht gesammelt. Wie war da Ihre Vorgehensweise? Hat sich über die Zeit eine Systematik entwickelt? Und wir haben hier einige Beispiele rausgesucht, wie das Archiv heute aussieht. Wie können wir uns das vorstellen? Was ist heute in diesem Archiv? Und also wie ist das zustande gekommen, dass wir einfach nochmal so ein Bild von diesem Archiv bekommen, bevor wir dann nochmal auf das Diagramm zu sprechen kommen.
Ja, es war Material und Information von Veranstaltungen, von verschiedenen Performances, in der verrücktesten Art und Weise, ob öffentlich, privat oder wie. Das heißt, Menschen, die Begegnung mit anderen Menschen im Sinne eines Tuns, einer Tätigkeit, eines Auftritts, eines irgendwie einer Form von Präsentation oder Repräsentation gemacht haben. Das Material wurde gesammelt. Dann innerhalb der Diskussion, die geführt wurden, gab es auf einmal, dass jemand sagte, da gibt es diesen Begriff, mich interessiert der zum Beispiel, wie ich immer sagte, die Gabe. Also fing ich an, darüber nach, Gabe, okay. Oder jemand sagte, mich würde jetzt mal interessieren, was heißt die Muse? Ne? Oder was heißt das? Oder inzwischen gibt es 800 Begriffe, die irgendwie im Performance aufgetreten sind. Zu diesen 800 Begriffen habe ich versucht, Material zu finden, Informationen zu finden, die etwas aussagt über das und das und das. Bei dem Begriff, ja, es gab keine ein, weil es einfach zu viele sind. Ne? Aber da gibt es einfach im Sinne des Materials, was ist Tisch? Tisch, ja. Ja, Tisch, nehmen wir einfach den Tisch. Da gibt es eine, ganz, ganz viele Leute, die mit Tischen sich beschäftigt haben und so weiter, die zu Tisch ganz gewisse Bücher haben oder Texte gefunden haben, zu mir geschickt worden sind, und ich sammelte dann alles so weiter, so dass wenn ihr eben jetzt kommt und sagt, ich brauche was am Tisch, kann ich sagen, okay, da gibt es das und das als Theorie, da gibt es die und die Überlegung zu das, die und die Personen haben die und die Projekte mit Tisch gemacht, da gibt es die politische, soziologische Ebene drüber, so dass in dem Moment ein Potenzial an Informationen und fassbaren, erkennbaren, und Leute haben angefangen auch Dinge zu tun. Das heißt, da fingen dann auch mit Tisch, ohne Tisch oder irgendwie etwas zu tun. So einfach in der Richtung gibt es also ganz, ganz viel. Dann ein ganz gewisser Bereich, der also auch ganz, ganz wichtig ist, um politische Hierarchien mal zu unterlaufen und zu sagen, warum muss ich immer verstehen, dass die und die Person, die wichtig ist, die bei Performance das und das gesagt haben. Wobei einfach ist klar, weil das in den 70er Jahren die ganzen Artist Run Spaces weltweit, ne? Und in Deutschland diese Künstlerhäuser, diese Selbsthilfegalerien, dass von der Seite aus unglaublich viel Energie reingemacht wird, um ganz gewisse Dinge zu treiben, die dann auf der Main-Ebene, Mainstream gar nicht auftauchten. Da habe ich gesagt, sammeln. Das war ganz wichtig, dass die Organisation hat und hat angefangen hat und bis dann exzertiert hat und das gemacht hat. Und das ist bis jetzt noch, wenn man heute jetzt eine Untersuchung machen würde über solche spezielle, parallel die dritte Ebene oder so laufende Organisation suchen würde, da ist das Archiv mit eines der besten, weil ab den 70ern ist dann einfach der Material da. Das ist also drin.
Also durch dieses ahierarchische Sammeln wollten Sie auch etwas sichtbar machen, was sonst unsichtbar
ist. Was sonst ganz, ganz schwer sichtbar wird. Ne? Gerade das ist für mich ein ganz politischer Gedanke dahinter, dass also eine Stimme diesen Leuten zu geben. Denn die Leistung, die sie gebracht haben, ist großartig.
Aber kann man nicht auch sagen, dass es jetzt erst rückblickend ahierarchisch ist? da sich die Leute beispielsweise nicht als die erfolgreichsten durchgesetzt haben, was zu der Zeit nicht abzusehen war? Oder was genau meinen Sie mit archhierarchisch? Dass einfach kleinere Veranstaltungen oder um den Begriff herum...
Ist eine politische Ebene. Mhm. Wenn zum Beispiel bei Black Market versuche ich das dann auch richtig im Sinne der Performance zu zeigen, wir brauchen keine Regisseure. Wir haben niemanden, der über uns ist. Wir haben, wenn wir zusammenkommen, uns begegnen, brauchen wir nicht und sagen, ah, du darfst das, was machst du hier so, wir müssen das so. Nein, offen, offen. Trau, kamu, und jetzt wollen wir sehen. Wie begegnen wir uns? Und da ist keiner, der sagt, hier, ich stehe halt auf den Tisch und ihr macht das. All diese Dinge, das meine ich nicht. Das meine ich auch politisch. Ne? Das meine ich versuche, all diese Phänomene, auch im Sinne des Denkens eines Archivs, ich, keine Hierarchien mehr. Oder so flach wie möglich. Ne? Es würde ich ja lügen, wenn ich sage, es geht ohne. Aber so flach wie möglich. So.
Und wie spiegelt sich die Zusammenarbeit denn dann im Archiv in Form von Relikten, Artefakten, Dokumenten wieder? Also wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn wir jetzt einfach mal so eine Kiste aufmachen würden? Was finden wir darin?
Wenn also eine Person eine Performance gemacht hat und bringt mir und sagt mir, dieses Kleid habe ich in der Performance benutzt, da sage ich, gibt es eine Beschreibung noch dazu, gibt es ein Foto, damit man weiß, wie man das definieren kann, damit Leute ja sagen, aha, da sieht man das, was dann und dann, und das ist das Objekt dazu. Es wird aufgenommen. Das heißt, ich habe in dem Moment, ich bin dann einfach nur einer, der sagt, gut, ist vernünftig, ich kann es so nehmen, wenn nicht, bitte ändere das, aber dann das.
Aber das ist jetzt erstmal passiv. Also dass passiv etwas zu Ihnen kommt, weil man denkt, bei Ihnen ist es in guten Händen, Sie haben die Räumlichkeiten, da kann ich vielleicht jetzt noch diese kleine Kiste mit dazugeben. Und wenn Sie aktiv, wie gehen Sie selber aktiv vor? Das machen Sie ja auch, also hauptsächlich oder viel. Dass Sie aktiv recherchieren, ja. Dinge bestellen, ja, Dinge kaufen.
Achso, die Erweiterung, ja. Genau. Alles, was ich in mein Geld kriege, wird ins Archiv gesteckt. Ja, ich brauche sonst nichts, außer dass ich, wenn ich da gute Bücher sehe oder was sehe oder ich frage Leute, dann kann ich... Du hast da was, kann ich von dir die Dokumentation kaufen? Mache ich das? Damit einfach, wie sage ich,
ursprünglich war ja diese schwarze Lade, diese schwarze Kiste noch mobil und dynamisch. Die konnte erweitert werden und mitgenommen werden von Ort zu Ort. Und das war dann irgendwann nicht mehr möglich. Und trotzdem hat das Archiv weiterhin diese Funktion des Austauschs und diesen Netzwerkgedanken weiter beibehalten. Und vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, diese verschiedenen Manifestationen des Archivs, einmal als Materialskulptur vielleicht, die wirklich im Raum auch sichtbar ist, und dann dieses soziale Moment, was Sie auch Skulptur des öffentlichen Interesses genannt haben, oder ja. Soziale Skulptur.
Das war eine Skulptur des öffentlichen Interesses in der Zeit, wo ich das auch transportiert habe. Zu jeder Veranstaltung, die eben möglich war, irgendwie habe ich versucht, dahin zu machen und dort einfach dann auch, wie heißt es, Bürostunden, ich war so und so viele Stunden da, habe darüber gesprochen, wenn jemand sagte, gibt es etwas in der Richtung, ich suche etwas, und dachte ich, ja, Moment, da kenne ich jemanden, in der Schachtel gibt es was darüber. Also das war so die Austauschinformation, wo die Leute haben sich hingesetzt, wurde also als Installation gemacht, da konnte man sich hinsetzen und schauen und so weiter. Heute ist es nicht mehr transportabel. Und dafür gibt es aber einen Raum, eine Wohnung, wo auch eine Möglichkeit des Schlafens, eine Möglichkeit der Dusche. Das heißt, es kommen Leute aus Australien, die sind einen Monat da, die können da wohnen, die haben also kein Problem, dass sie da teure Mieter und so weiter, und die können studieren. Und das ist bitte, so ist das.
Ja. Das ist eine Einladung zur Recherche.
Und was in dem Mobilen ja auch, also ganz am Anfang eben wirklich diese Lade, die man tragen konnte, dann später auch schon ein bisschen größer, haben Sie das Archiv richtig ausgestellt in Form oder im Ausstellungskontext gezeigt. Genau gesagt bis 1998. Und hier sehen wir zwei Ausstellungsansichten, als das Archiv das letzte Mal eben in seinem Kontext gezeigt wurde. Das war in Linz 1998. Und ja, das Besondere ist, dass eben nicht Artefakte aus diesem Archiv gezeigt wurden, um vielleicht etwas anderes noch von dokumentarischer oder archivarischer Seite zu beleuchten, sondern eben das gesamte Archiv. Und ja, da ist eigentlich ganz interessant, was Ihr Gedanke dahinter war, eben dieses gesamte Archiv auszustellen. Wie war der Umgang der Besucher? Da sieht man jemanden sitzen und lesen. Und ja, welche Rolle haben Sie dabei gespielt? Also waren Sie da selber auch anwesend oder war das so ein Ort der Begegnung, des Studiums vor Ort?
Wir haben dort die Chance gehabt, das war das UK in Linz, Österreich. Wir hatten die ganze Chance, auch die andere Potenzialität, mit der ich mich so beschäftigt habe, nämlich Black Market International, war eingeladen, dort eine Woche zu arbeiten. Das heißt, wir haben diese Begegnungsperformancen gemacht, wir haben unsere Solos gemacht, wir haben Workshops gemacht, wir haben Diskussionen gehabt und da drin und so weiter. Und diese umfassende Form zwischen Praxis und Theorie und die ich ganz am Anfang auch geschrieben habe, was mich interessiert, dass auch immer ein Raum geschaffen wird, wo einfach alles zusammenkommt und man schaut, was da passiert. Ne? Wir haben Gäste eingeladen, die einfach kommen, die mitgemacht haben und das Entwickeln, das im Prozess sein, dieses alle die Phänomene zu nehmen und in sich einnehmen, verarbeiten und wieder ausgeben, durch die Art und Weise, wie man auftritt, durch die Art und Weise, wie man über Dinge spricht, weil man auf einmal was Neues erfahren hat. All diese Art von Prozess und Veränderung, Entwickeln, was ich liebe, das war da gemacht. Nur das war auch fast das letzte Mal, wo ich das, die schwarze Landung nochmal zeigen konnte. Ne? Danach ist es, heute sind sie quasi über 30 solche Dinge.
Ja, Sie haben jetzt gerade beschrieben, wie Sie mit dem Archiv gearbeitet haben, zum Beispiel in der Ausstellung. Aber Sie arbeiten ja weiter mit diesem Archiv, in diesem Archiv und begreifen das Archiv auch als Wissensgenerator. Wir haben heute auch schon mal über Archive als Produktionsstätte gesprochen. Und vielleicht können wir jetzt einmal einen Blick auf eines dieser Diagramme werfen, was nochmal auf andere Art und Weise zeigt, wie Sie mit dem Archiv wirklich umgehen und was Sie darunter verstehen, auch diese Arbeit am Begriff selbst. Genau, vielleicht können wir da auch mal reinzoomen.
Also das Diagramm, was ich bin ja so ein glücklicher Mensch, dass ich im Internet den Herrn Dirmoser kennengelernt habe, wirklich gefunden, zufällig, der beschäftigt sich mit Kontext und ich war am Suchen nach Kontext und dann kam er hin und dann haben wir angefangen, haben gesagt, okay, ich hätte damals 160 Begriffe und diese Begriffe, die damals gingen, wo ich auch heute Prediction, Mimicry of Life, und, anthropologische Sicht, theologische, diese ganzen Begrifflichkeiten der Madmans, Seminars, sind Performance-Ebenen. Und dazu gibt es dann einfach eine Liste von Leuten. Das heißt, in dem ganzen Diagramm sind, glaube ich, 900 Performance-Künstler, Künstlerinnen drin, plus 400 Theoretiker. Für mich war ein Problem, weshalb ich unbedingt brauchte, diese Sachen zu machen. Madmans, Seminars, Community, Performance, Art. Das war das, was als Listen sich aus dem Archiv herausgegeben hat. Kann nicht mal den Mittelpunkt haben, weil das ist nämlich hier, dass die Mitternis mal etwas hier so gut hat. Danke, okay. Das ist das, um was es mir geht. Der leere Raum. Der leere Raum, wo die Begegnung stattfinden kann. Das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, wie sieht es in einem kommunizierenden Röhrenarchiv aus? Wie ist es, dass man im leeren Raum eine Potenzialität sehen kann und gezeigt werden kann und daraus entsteht etwas. Und das ist das, wo ich auch sage, wenn ich eine Performance, ich hoffe, dass ich das, wenn ich eine Performance angucke, dass ich in dem Moment nicht interpretiere, nicht definiere, sondern einfach erstmal schaue, was geschieht. Und dieser substanzielle Zustand, den man auch organisieren muss, dass es möglich ist, ist diese leere Fläche. Aber es ist auch klar, man ist kein Mensch ist frei von etwas. Dieser Nicht-Frei ist, welche Erziehung hat jemand, welche
Edukation, also welche Lehre hat er sich, was, wo ist der Standpunkt eines Menschen, aus welchem Blickwinkel schaut er vom Theater, schaut er von der Psychologie, schaut er von der Physik auf eine Veranstaltung, die stattfindet. Und aus diesen Sicht ergeben sich dann die Entwicklung dieser Streifen. Ne? Aber hier ist ein Performance als Ritual, also Leute, die jetzt ethnografisch oder so, trägt man in sieben so etwas, ein therapeutischer Fall. So ergibt sich dann hier die Performance, ohne Mysterien. Und am Ende, darf ich jetzt mal hier hin? Dann sieht man hier von der Literatur, ne, diese Definition. Nur dieser Punkt in der Mitte und diese Literatur eben, die waren mir nicht einfach da, zu wenig Erfahrung hat. Das ist eben auch der Wunderbare vom Beat Dirmoser, dass er dann diese Sache machte. Wir haben diskutiert, wie sieht ein Diagramm aus, was das präsentieren kann oder wissenschaftlich repräsentieren und so weiter. Und dann haben wir es hingekriegt. Und das war 5 Jahre, 6 Jahre Auseinandersetzung mit dem jungen Mann, das war wirklich. Können wir nochmal diese Rahmen da liegen, dass wir da sind. Und das ist ja ein Maniker, der Mensch, dieser, der ist dann hingegangen, hat das in dieselbe Überlegung, wie sehen denn die emotionalen Ebenen aus? Ne? Das heißt, wie geht man jetzt hin und tut alles, was man atmosphärisch nennt? Ne? Dann hat der ein Diagramm über Atmosphäre gemacht. Dann haben wir uns 2 Jahre gestritten über, was ist Wärme? Was ist der Akt des Tuns, das Tun selbst? Da hatten wir wirklich einen Streit und dann ist er hingegangen und auf einmal hat er ein Diagramm über Werbung gemacht. Ein wunderschönes Diagramm. In dem Moment haben wir auch die Begrifflichkeit auseinandergesetzt. Ne? Performance Act, ne? Das ist, ja. Auf jeden Fall war es die erste Transformation, ein Archiv zu haben und daraus ein Wissen zu generieren. Das war das erste Überlegung, dass wir die Begrifflichkeit haben. Und was ich jetzt auch von der Versuchung, ich bitte jeden, den ich treffe und sage mir, da gibt es einen Begriff, der heißt, sagen wir, Agitpop. Und da interessiert mich einfach Agitpop zu wissen, dass dieser Begriff 1962 in Aachen aufgekommen ist. Dort in Aachen eine ganz gewisse Geschichte bis 1967 hat und dann total verschwunden. In Aachen hat er eine politische Ebene und dann gibt es ein Icon. Und dieses Icon ist der berühmte Beuys mit dem Kreuz und der blutenden Nase. So, das sind einfach so Phänomene, die ganz wichtig sind, um über Begrifflichkeiten zu machen. Oder man weiß, Happening, ne? 1958, Capo, 1965 hat er schon gesagt, ich nenne alle meine Arbeit nicht mehr Happening. Denn alles, wie die anderen damit umgehen, hat nichts mehr mit dem zu tun, woher es kommt. Und all dies zu sehen, zum Beispiel, wenn man heute irgendwie sagt Happening, dass man dann eine Begriffsgeschichte hat. Angefangen, Verlauf, irgendwo beendet oder noch nicht ganz zu Ende oder wie. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt so ein Archiv als Generierung von Wissen noch tut. Und das ist natürlich, ich müsste 10 Leute haben, die arbeiten, sagen wir, nur um dies zu untersuchen, die Begrifflichkeiten, die Geschichte jedes einzelnen Begriffes, die irgendwo auftreten. Ne? Und inzwischen sind es 260 Begriffe, die ich gefunden habe, wo immer wieder Theoretiker, Historiker, Kritiker oder Künstler sagen, ich habe noch eine andere Definition von Performance. Bitte komm.
Entschuldigung.
Ja, nee, das ist ja auch beeindruckend hier, ja. Dieses Bild. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Archiv. Sie hatten das Archiv 2000 an eine Stiftung in der Schweiz gegeben, die Stiftung Vögele. Und 2007 ist das Archiv dann wieder zu Ihnen zurückgekehrt. Also es hat eine bestimmte Zeit in der Schweiz verbracht. Und was waren für beide Entscheidungen, sowohl das Archiv wegzugeben, als auch das wieder zurückzuholen, die Beweggründe?
Die Beweggründe, dass ich... ich fand es gut, diesen Mann getroffen zu haben, den Herrn Vögele, der total begeistert war von dem Archiv und dann sagte, er würde es gerne auch, weil ich sagte, ich wäre froh, wenn das jetzt noch immer nehmen. Es müsste jemand dort arbeiten, mir nimmt das Zeit, ich möchte mehr Forschung machen und so weiter. Und weil die Archivierung rein als Arbeit, was da jetzt, alles was neu kommt, ist als Arbeit. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, Und dann haben wir das arrangiert und er hat das in seine Stiftung aufgenommen. Und ich habe gedacht, ja wunderbar, das ist drüber. Und dann ist er gestorben. Und dann gibt es, wie es so oft gibt, Erbstreit und Interessenkonflikte. Aus diesem Interessenkonflikt ist das Archiv ohne irgendwelche Sachen der Eigenentwicklung herausgekommen. Das heißt, nichts geschah. So dass ich 2007 sage, okay, Künstler haben mich angeschrieben und gesagt, ich schicke da was hin, kriege keine Antwort. Ist es angekommen, ist es nicht angekommen? Ich sag, und da habe ich gefragt, halt, was ist? Ja, dann hörte ich das und hörte ich das. Dann habe ich dann gesagt, wieder im Netzwerk, ich sammle weiter, ich mache das Archiv weiter und ich werde schon klären. Ja, dann nach 7 Jahren hatte ich wieder so viel, im Grunde fast das, nochmal das Gleiche, was in der Schweiz war. Und da habe ich denen geschrieben, also, dass ich das jetzt sinnlos finde, dass es dort steht. Und ich möchte es zurückhaben, weil ich würde es dann gern mit den Formen, wie jetzt die Wissenschaft gelaufen ist, wie die Erweiterung gelaufen ist, das alles zusammenzubringen. Weil inzwischen auch diese, das andere, das theoretische, das anthropognostische Tafelgeschirr, inzwischen hat so ein Ausmaß angenommen hat, dass es in diese ganze Theorie des Actings und so eingegriffen hat. Und habe gesagt, es muss zusammen. Es muss auf jeden Fall zusammen und das muss wieder zurück. Nach einem Jahr Streit habe ich es gekriegt. Und jetzt ist einfach alles zusammen und das finde ich ganz hervorragend für Leute auch, die da arbeiten. Ja.
Sie haben gerade dieses anthropognostische Tafelgeschirr erwähnt. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, weil das ist wie so eine Art Pendant nochmal zu diesem Archiv, was wir hier sehen.
Es ist älter, es hat eher angefangen, Das ist aus dieser Kiste entstanden. Es ist außerdem, dass darauf einmal 800 Begriffe und das, was dann zu diesen Begriffen sich angesammelt hat, als theoretischer Hintergrund. Das war aber vorher noch nicht so zu dem mehr dokumentarischen von dem. Also das ist mehr dokumentarisch, weil es gab ja schon schöne Begriffe, weiter. Würde ich gerne noch drüber reden. Aber es ist tatsächlich mehr dokumentarisch als anders, wirklich der philosophische, mentale Bereich, der aber inzwischen dazu klar zusammengehört. Das heißt, die sind so aufeinander zugewachsen. Und im alten Namen hieß es anthropognostisch, also gnostisch deswegen, weil der mentale Hintergrund nicht der logische war, sondern der gnostische Bereich. Das heißt, dass ich verstehe einen Begriff, einen Gedanke, eine Idee als ein organisches Wesen. In dem Sinn war für mich die Potenzialität, die man in einem Gespräch mit anderen, ist etwas Organisches, für mich war auch diese beiden Archive so gelaufen, die ein organisches Bewegen.
Okay, also hier den Teil, den wir hier sehen, die schwarze Lade, war ja, als Sie das Archiv in die Schweiz gegeben haben, relativ klein, hat 9 dieser Regalelemente, wie wir hier sehen, umfasst. Und dann ab 2008, hatten Sie uns ja im Vorgespräch erzählt, ist das Archiv dann quasi explosionsartig angewachsen auf die heutige Größe. Das sind mehrere Räume, die wirklich bis unter die Decke gefüllt sind mit diesen Elementen, die man auch zusammen, die alle zusammengeschoben sind, um das möglichst raumnutzend zu befüllen.
Dieser Raum hier,
genau.
Ja, ungefähr da. Nur was hier nicht zu sehen ist, der ganze Videobereich, der ist auch noch hier. Der braucht, das ist der Videobereich, die gehören so zusammen. Und dieser Raum hier, das ist hier, da gibt es noch andere Fotos, das ist die ganzen.
Hey, wir haben jetzt beispielhaft das einfach mal dabei belassen. Ja. Aber vielleicht einfach konkret.
Sie kommen! Vorbeikommen!
Ja, da würde uns interessieren, oder das Publikum bestimmt auch, wie Sie sich das erklären. Also liegt es an Ihrem eigenen persönlichen Interesse? Haben sich da nochmal Schwerpunkte verschoben? Oder sind es auch äußere Faktoren, die vielleicht es begünstigt haben, oder weiter zu sammeln? Oder kam mehr Material von außen per Zufall auf Sie zurück?
Man kann wirklich sagen, diese Netzwerkbildung, die Diskussion, die wir 1981 im Konzil hatten, über was heißt es überhaupt Begegnung und wie kann man in der Begegnung eine Art von Kooperation, wie sieht das aus? Keine Gruppen mehr. Ne? Wie kann man diese ganzen Formen, die klassisch immer zu irgendwelchen dummen Dingen geführt haben, öffnen? Und ich fing dann damals über Netzwerkbildung an. Und ich kann sagen, dass von meiner Seite aus tatsächlich diese Netzwerk angefangen hat. Mich haben Leute nach Thailand eingeladen. Dann sind wir mit dem Auto 2 Tage durch Thailand gefahren. Und dann, danach gab es dann das Asiatopia. Das heißt, ein Performance-Künstler hat in dieser Diskussion gehört und gesagt, ja, okay, fing mit einem der wichtigsten Performance-Art-Festivals, die es da in Asien gibt. Inzwischen hebt sich das mehr und mehr auf, weil die Chinesen werden immer... Aber es war einer der wichtigsten Performance-Festivals. Und ich kann sagen, dass wir ganz gut geredet haben zusammen. Das heißt, und wenn ich sage Netzwerk, meine ich wirklich Nord-, Südamerika, außer Afrika, aber so der Rest... kenne ich ganz, ganz viele Leute und die, so, die organisieren das und Austausch. Ich habe auch immer gesagt, hier, was macht ihr? So, da will ich was wissen und so weiter. Und so haben wir wirklich ein wunderbares... Und dann kriege ich auch das Material. Ne? Die schicken mir von allein. Das heißt, es ändert sich jetzt. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Die Digitalisierung, Facebook und so weiter, meine größten Feinde. Ne? Die Leute schicken nichts mehr, sondern sagen, wie du was wissen willst, Facebook, Twitter...
Ja, das wäre unsere nächste Frage. Wo sehen Sie da die Zukunft Ihres Archivs? Wir haben hier viel über Digitalisierung gesprochen. Haben Sie Pläne, was die Digitalisierung betrifft? Oder nehmen Sie sich da raus mit Ihrem Archiv? Oder wo sehen Sie Ihre Stärken auch, die Besonderheiten Ihres Archivs?
Wenn jemand kommt und sagt, ich digitalisiere, sage ich, danke, mach's. Ich habe aber das Geld nicht. Wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort finanzieren. Würde aber trotzdem darum bitten, dass alles, was ist, auch im Papier existiert. Werde ich darauf bestehen. Bestehe auch jetzt noch, weil einfach tatsächlich, ich traue der Elektronik nicht. So, wo die Idee, dass man vielleicht ein Archiv dann auf hunderte von verschiedenen Servern lagern kann, das Problem, dass es vielleicht einer mal zusammenbricht oder 5 oder 100 nicht das wirkliche Problem ist. Ne? Aber ich weiß einfach die Art und Weise vom Gucken, vom Suchen. Ne? Oder ich finde es wunderbar, wenn die Leute sich wirklich hinsetzen im Archiv, ein Kissen nach dem anderen aufnehmen und schauen. Ne? Und wenn ich sehe, wenn sie surfen, was die alles überspringen, was sie durch interpretativen Schauen ausblenden, das ist natürlich die Aufgabe für mich, wenn Leute kommen und sagen, ich suche das und das, dass ich das durch verschiedene Formen des Indizes doch auf eine sehr vernünftige, leicht übersehbare Seite, ach ja, da ist das, was du suchst. Das war, das ist eine Aufgabe von mir als Archivar.
Okay, danke schön. Vielleicht nehmen wir uns erstmal ein bisschen zurück und die Stefanie steht da ja auch schon so in den Startlöchern. Also, gerne Fragen aus dem Publikum.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Einblick in dieses, wie ich finde, großartige Projekt. Also ich bin auch ganz geflasht, das war so salopp zu sagen, auch von diesem Diagramm, was ja so ein Doppeltes vermittelt. Wir haben eben so ganz kurz uns gegenseitig zukommentiert, weil das einerseits, es sieht aus wie ein Auge, dieses Bild, was fast so ein panoptisches Auge ist, aber gleichzeitig auch die völlige Unmöglichkeit, alles zu sehen, weil das solche Begriffscluster sind, durch die ich mich gar nicht übersichtlich, ne, mit so einer Idee der Übersichtlichkeit durchbewegen kann. Das finde ich daran, also diese doppelte Verfasstheit ziemlich interessant. Ich würde gerne eine kleine Frage stellen, zu der Frage, Sie hatten das gesagt, dass das Archiv unter anderem aus Relikten bestehen würde, so meinten Sie, was unterschiedliche Materialien sein könnten, aber auch kleine Kunstwerke, hatten Sie gesagt. Und da würde mich natürlich interessieren, ab welchem Moment wird jetzt ein Kunstwerk zu einem Relikt? Also ist das dann so, weil es da in dem Archiv ist? Also wann findet dieser Wandel statt? Oder kann sich das auch wieder zurückverwandeln?
Ja. Das ist etwas, was außerhalb von mir selbst liegt, aber wenn Leute kommen und mir ein Foto geben von einer Performance, die sie gemacht haben und das signieren oder sogar mir zuschreiben für Boris und so weiter und das so als ein Kunstwerk aus ihrer Produktion nennen, nenne ich das dann auch so. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass jedes Element, was da drin ist, in sich selbst als Wertigkeit gleichwertig ist. Ich versuche es auf jeden Fall auch so zu achten, dass alles für mich so, schaut mal, das gibt es. Ne? Und das ist hilfreich, auf der einen Seite als Information, auf der anderen Seite auch als möglicherweise mentale Gefühle, Veränderung des Denkens zu erzeugen, das Objekt. Also da wäre ich froh, wenn das nur so gesehen wird. Nur es gibt inzwischen die Leute, ach, die schenken auch große Sachen, sagen, hier, das ist, musst du doch haben. Und so. Ja. Okay, danke. Und versuche das irgendwie zu integrieren, damit es so... Aber im Sinne von allen bin ich der Meinung, wirklich hierarchielos. So, jedes Element hat wirklich zu begreifen jetzt. Auch ein E-Mail, wo wirklich, das sind schon auch Entscheidungen gemacht. Wenn jemand ein E-Mail sieht, wo etwas über die Denken, über warum eine Performance oder so gemacht wird, oder warum das so und so organisiert wird, oder was ein philosophischer Zusammenhang ist, wenn das so gemacht ist. Jedes E-Mail, was so kommt, wird reingenommen. Wo, aha, da wird was gedacht, was...
Also ich wollte nicht so, vielleicht habe ich meine Frage ein bisschen falsch formuliert, ich wollte jetzt nicht fragen, wann wird etwas quasi wert, in Ihr Archiv einzugehen. Also das verstehe ich schon, diese Art der Gleichwertigkeit. Ich habe mich nur auf einer anderen, eher so auf einer Kategorienebene gefragt, wenn ein Kunstwerk, also es gibt ja die Fotos von Kunstwerken, die jetzt nicht das Kunstwerk wären, aber wenn ein Kunstwerk, ich weiß ja nicht, was es sein könnte, vielleicht ein Objekt, das in der Performance benutzt wurde und dann ein Kunstwerk ist und dann bei Ihnen eingeht, ist das dann quasi noch von der begrifflichen Kategorie hier ein Kunstwerk, das ich mir angucke? Oder ist es ein Relikt, ein Dokument von etwas, was mal Kunst war? Ne? Oder ist das dann bei Ihnen einfach ein Kunstwerk?
Aus dieser Diskussion ziehe ich mich raus. Völlig im Ganzen. Und zwar ziehe ich mich deswegen raus, weil die Interpretation von jeder Person, die sich das anschaut, drin ist. Ich versuche, etwas für mich selbst so wenig wie möglich Kunst zu definieren. Weil ich glaube, dass diese ganze Auseinandersetzung, wie man etwas tut, diese ganze Art der Aktivitäten, dieses leibliche Zeigen, wie man etwas auf dieser Welt sieht und zu tun hat und alles, für mich weit über Kunst geht. So wie ich Kunst inzwischen kriege und wie ich es auch kennengelernt habe, wie ich studiert habe, dieses letzten Endes an der Signatur heftende Wertsteigerungsobjekt interessiert mich nicht mehr so. Es existiert und ich weiß, dass es existiert, aber ich persönlich finde dem Ganzen, dass es etwas noch mehr ist. Es hat für mich einen anderen mentalen Wert, weil es auch ein organisches Phänomen ist für mich. Es ist was Organisches, das, wie das mit Menschen zusammenkommt. Und man hat so gesehen, wie jemand das geht, man hat gesehen, wie dieser Mensch vorher gezittert hat. Ne? Und dann auf einmal wird das Kleid in dieser Performance zerrissen und so weiter. Und dann kommt am Ende, da habe ich einen Wert in der Hand, der sage ich wunderbar da rein und so toll. Ohne zu definieren, das finde ich gut.
Ja, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen?
Ja, ich würde gerne nochmal bei dem Diagramm nochmal einhaken. Ich kenne ja auch, wir kennen ja beide Gerhard sehr gut, ne? Und das Schöne, ich meine, ist eigentlich daran, ich meine, womit funktioniert das Diagramm? Dadurch sind es maßgeblich eben halt Begriffe. Was ich da toll finde, ist einfach, dass es einen ganz anderen Zugang zu Begriffen, dieses diagrammatische Vorgehen eben halt erlaubt. Da steckt auch ein bisschen dieses Hierarchische eben halt drin. Und Sprache als Netzwerk, ja, bekommt man einen ganz anderen Bezug zur Sprache und zu der Starrheit eigentlich von Sprache zu. Also da funktioniert das Begriffskorsett, funktioniert ja eigentlich nicht mehr in so einem Diagramm. Ja. Ne? Und da sollte man eigentlich auch anmerken, dass man von Gerhard die Diagramme natürlich auch online alle angucken soll. Das dürfte auch online sein wahrscheinlich, ne? Das Verbendiagramm, um mal zu schauen, einfach wie diese diagrammatische Denkensweise ist. Frage ist natürlich für mich, gleichzeitig bedeutet das, wenn man so konventionell eben als Sprache bedenkt, geht es eigentlich auch wieder an die Grenze von Sprachlichkeit. Ne? Also das finde ich eigentlich so spannend eigentlich an diesen Diagrammen, dass diese Fragestellung, wie weit kann ich eigentlich noch mit Sprache eben halt gehen?
Ja.
Und wo hört sie eigentlich auf? Und dann da setzt meine eigentliche Frage an. Also es ging ja maßgeblich jemand auch Sprache und sagen wir so diese Sprache an die Grenze zu treiben. Wo siehst du denn Möglichkeiten, ja noch andere Art und Weisen? Ich meine, ich habe die Ausstellung natürlich gehabt, ne, wo man natürlich so arbeiten kann. Also jenseits der Sprache so mit dem Archiv eben halt zu arbeiten.
Ja, ich finde ja dann die ganze Diskussion ja auch dieser Begriff des Zeigens. Der, ich komme jetzt im Moment nicht auf den Namen, der in Potsdam, ein Philosoph, ein Soziologe. Mersch, ja, genau.
Der hat auch noch ausgestellt.
Ja, der einfach über den Begriff des Zeigens sehr macht. Ne? Und ich finde es wunderbar, dass es da, das heißt, die sprachliche Grenze durch das Zeigen überschritten wird. Ne? Weil das ist fast grenzenlos, Zeigen. Weil man nie weiß, wo wirklich es anfängt, wo es aufhört, sondern man sieht dann auf einmal etwas. Und wenn man dann Interpretation das wirklich offen schaut, dann sieht man vielleicht Dinge, die man vorher, da kommt man natürlich die Frage, das ist jetzt wunderbare Auseinandersetzung über den Sinn. Ne? Gut, aber ja, im Grunde kann ich nur ja sagen, ja. Aber es ist Zeigen. Zeigen finde ich wunderbar. Und wir machen jetzt eine Ausstellung, das ist vielleicht auch interessant, am 27. Februar in Bonn. Auch wieder zusammen im BHD Moser, 2700 Fotos.
Ja, wir haben dazu auch noch ein Beispiel.
Da. Ja.
Genau.
Seit 30 Jahren sammle ich, wie sieht das aus, wenn ein Mensch einen anderen Menschen trägt oder den Begriff tragen, in all diesen Schattierungen. Ne? Und da machen wir eine Ausstellung jetzt über Liegen, Sitzen, Stehen, Gehen, Springen, Fliegen, Fallen. Machen wir eine Ausstellung, 2007 Fotos voll und versuchen dort einfach zu zeigen, was nicht mehr sprachlich definierbar ist, aber einfach aus unglaublichen dem Phänomen so viele Differenzen zu sehen. Und man beginnt dann doch, die Differenzen wahrzunehmen. Man schaut dann doch. Finde ich, freue ich mich so auf Vorstellung. Auf eine, ja, das ist ein bisschen, ja,
also ein bisschen Werbung für die Ausstellung. Am 27. Februar eröffnet sie in Bonn im Künstlerforum. Und so wie ich das verstanden habe, sieht man hauptsächlich dieses Archiv mit der ethnografischen, wie Sie
nur
das nennen,
mit ethnografischen Sammlungen über Menschen, die liegen. Mhm. Und zwar von weltweit aus den Leuten. Also da gibt es keine kulturelle erlaubt oder nicht erlaubt, sondern wirklich ist liegen der Moment sichtbar als liegen. Weil es gibt ja auch einen Liegezustand, der zwischen einer Bewegung und einer anderen liegt. Und dieses Liegen ist nicht gemeint, sondern Liegen ist wirklich, es liegt. Es zeigt sich das Liegen. Das versuchten wir da zu fassen, ob das, mal sehen, ob das alles gelingt. Das ist sogar eine andere Form jetzt, wie generiert ein Archiv Wissen? Das ist schon die zweite Ausstellung in der Richtung. Eine war über das, wie macht ein Mensch mit seinen Körperteilen Aktionen oder zeigt sich in einer Art und Weise, dass dort ein Sinn entsteht, mit Haaren, mit der Stirn und so weiter, bis zu 10 Nägel. Auch eine verrückte Ausstellung. Einfach.
Gibt es noch weitere Fragen, vielleicht auch jetzt zu diesen verschiedenen Archiven, die wir angesprochen haben?
Ich habe schon eine Frage, die vielleicht nicht mehr mit den Inhalten zu tun hat, sondern wirklich auch mit der Grenze, und zwar der Grenze, also mir scheint, Ihr Archiv hängt schon sehr an Ihrer Person, was ich ja auch dann zeigte an der Stiftung Vögele, die Sie ja dann baten, Ihr Archiv wieder zurückzugeben. Was ist, wenn Sie nicht mehr sind? Wie wird dann das Archiv weiterleben? Weil das Archiv kann ja schon ohne Sie, aber im Moment scheint es doch sehr an Ihnen zu hängen.
Ja, es gibt einige Leute sind hier, die sagen, sie würden gerne, dass irgendwie einen Ort finden, wo das funktionierend ist. Das heißt, es gibt ein paar Ideen, was von dem Archiv verlangt wird, aber eins war es, es gibt Leute, die würden sagen, ich sie kaufen und dann wird das Dinge, die gut sind, raus, andere weg. Es soll als Forschungsstätte bestehen bleiben. Und das gibt es einige Leute, die jetzt mit mir denken, wie wir das machen können. Und ich glaube schon, dass wir da in Bewegung sind, ne? Und hoffen, dass wir das irgendwann hinkriegen, dass es leider haben bisher fast alle Institutionen haben abgewunken, verständlich, weil das einfach zu groß und zu viel Geld kostet. Klar, das ist erstmal so. Also wie kriegt man das hin? Das sind wir am Suchen und hoffen, dass es uns irgendwann mal gelingt, auf einmal zu sagen, da gibt es ein Bett, da gibt es eine Dusche und da gibt es das Archiv. Forscht. Es sind Leute gekommen, die haben einen Monat dort geschrieben und haben danach alle Informationen gehabt. Und das ist nämlich wichtig, dass zu jeder Information auch eine Person dahinter steht. Dass die Leute da waren, die haben die Informationen gekriegt und wussten, an welche Leute sie sich weltweit wenden müssen, um über dieses Thema mehr zu erfahren. Das sind ja darum es geht, ne? Was ich ganz wichtig finde. Das ist nicht einfach ein abstraktes Archivgut, sondern dass es ein Organismus ist, an Menschen gebunden und ne?
Ja, ich ergänze das noch. Ich glaube, es hat ja viele Bestandteile in diesem Archiv, Kataloge etc., die sind auch sonst verfügbar. Was das Archiv wirklich auszeichnet, ist eben, was du meinst mit dem Netzwerk. Also wenn man da ist, dass man eben, das ist eigentlich das Hauptarchiv und die Festplatte ist im Moment schon das Gehirn von Boris, aber das muss man sozusagen irgendwie transparenter machen und in diese Netzwerkgedanken wieder zurückformen, was das ursprünglich mal als kleine Klatte war.
Thema Internetzeitalter. Sie haben ja sehr früh angefangen zu sammeln und Sie haben eben gesagt, dass Ihre Hauptintention war, auch zu fragen, wie tausche ich mit Menschen Informationen aus und dafür einen Raum zu bieten. Gab es da irgendwie einen Moment, so eine Art Schlüsselerlebnis, als dann das Internet aufkam, wo Sie dann bewusst waren, ups, was ich hier mache, ist ja total anachronistisch irgendwie und was ging da in Ihnen vor? Hm.
Ich liebe Anachronismus, weil es gab ja diesen wunderbaren Menschen, der hieß Georg Kubler, der das Shape of Time geschrieben hat, ein extrem wunderbares Buch, das alles immer existiert. Es ist nichts Neues, sondern alles existiert in der Zeit, ist da. Nur unsere Unfähigkeit, das alles wahrzunehmen, definiert etwas, was jetzt Zeit ist, was wir haben, so eine wunderbare Geschichte. Das heißt, wie das Internet aufgab, haben wir das gleich genutzt und ich habe dann einen wunderbaren Freund, ne, der gleich kapiert hat und hat gesagt, stopp, wir haben gleich als ziemlich die Ersten, die im Internet haben wir eine Liste gemacht, also wo man eine Verlinkung an andere Performance-Künstler, die auch schon ganz früh dran waren, dass man da auf einmal sich eine Präsentationsebene gab, eine Plattform, sich als Performance-Künstler zeigen, dass wir waren die Ersten, glaube ich, die das gemacht haben. Ich habe es so gut genutzt wie möglich. Nur jetzt bin ich nicht mehr ganz in der Lage, allem zu folgen. Deshalb muss es auch bald weg. Es übersteigt von der Energie und von der Art und Weise, was ist, besteigt einfach die Möglichkeit einer Person. Das muss heute mehrere mindestens machen. Und auch Leute, die ganz frisch unten mit dieser Technik anfangen. Also mir fällt das heute viele Dinge schwer. Ich versuche zwar immer aus dem Facebook rauszukommen, die Informationen, die man hier schickt, ne, aber.
Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an Boris Nieslony, an Corinna Kühn und Lisa Busbach.